Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, es ist fast soweit. Das China-Buch ist fertig. Mein erstes großes Buch, also ich sage mal professionelles Buch, was ich schreibe. Und ich glaube auch, es wird nicht mehr so viele geben, aber das ist auf jeden Fall ein Projekt, das ich ja nicht nur herbeigesehnt habe oder das ich unbedingt machen wollte, sondern das auch wirklich, während ich es durchgeführt habe, unfassbar viel Spaß gemacht habe. Will nicht sagen, dass ich jetzt schon wehleidig da sitze und sage, oh, leider durch. Natürlich ist man auch irgendwo erleichtert, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich kann schon mal sagen, wenn ihr bereit seid, werdet ihr auch unfassbar viel lernen. Denn alleine ich habe wirklich schon durch das Buch nochmal viel gelernt. Da rede ich jetzt nicht von Methodologie, sondern tatsächlich von Inhalten. Und ja, ihr könnt es auch schon bald vorbestellen, so viel mal als kleiner Teaser. Aber bis dann wirklich rauskommt, wird es noch ein wenig dauern. Und warum ich das heute einfach auch so wieder mal sage, ist, dass ich natürlich dort Themen sehr tief anreißen kann, aber eher ins Verständnis reingehe, aber natürlich nicht immer für alles 1000 Beispiele nennen kann. Und deswegen mache ich das im Podcast. Und heute geht es um ein Thema, was ja auch immer wieder hochkommt. Und das ist eigentlich, wie sozusagen unabhängig China ist. Ja, also da ist ja immer die Gefahr sozusagen, dass der Rest der Welt oder bestimmte Regionen China so unter Druck setzen können. Und die Frage ist, wie resilient ist denn China wirklich? Ja? Und wir wissen, wir hatten im Prinzip diesen ersten Handelskrieg 2018 so ein bisschen als Auslöser. Oder dort wurde China erstmal sozusagen in der Öffentlichkeit auch als verwundbar dargestellt. Und China hat dann eine Liste erstellt, ganz interessant, von 35 kritischen Schlüsseltechnologien, die identifiziert wurden. Und hat sich versucht, sozusagen aus dem Würgegriff der ausländischen Zulieferer zu befreien. Und jetzt so ein bisschen die Frage, ist das gelungen, ja oder nein? Und da muss man sagen, insgesamt ganz klar ja. Also die Erfolge sind schon massiv. Man kann sagen, dass ungefähr 60-70% dieser Bereiche ja so weit sind, dass sie Durchbrüche erzielt haben, die China heute dort größtenteils unabhängig machen. Und ich rede jetzt nicht nur von Halbleitern, das ist ja so das bekannte Beispiel. Ja. Also man hat sozusagen die Chip-Lieferungen stark reglementiert und auch gerade die USA Druck ausgeübt, zum Beispiel auf die Niederlande, auf ASML. Aber es geht auch um einfache Sachen, wie zum Beispiel schwere Gasturbinen, also einfach in Anführungszeichen, ja, irgendwelche LiDAR-Systeme oder autonomes Fahren oder auch ja spezieller Luftfahrtstahl für irgendwelche Fahrwerke. Also alles, was China auch in der Industrie wirklich daran hindern hätte können, aufzusteigen. Ja, ganz klar ist, gerade bei der Chip-Herstellung, bei den EUV-Lithografiemaschinen und so weiter, habe ich gerade gesagt, dort gibt es immer noch Rückstand. Auch der ist kleiner geworden. Und das wissen vor allem auch die Leser von China Invest Insider. Mittlerweile gibt es dort sehr, sehr starke Firmen, in die man auch investieren kann. Wir haben gerade unser zweites sehr erfolgreiches Investment dort getätigt. Und daher muss man sagen, es ist China auch zuzutrauen, in diesem Bereich irgendwann komplett aufzuschließen. Aber das wird nur ein bisschen dauern. Und die Frage ist, müssen sie es überall? Man weiß nicht genau, ja. Was sie im Prinzip gemacht haben als Strategie, ist, dass sie ihr ja Industriebuch genutzt haben, ihre Agenda, und einfach dort ganz gezielt staatlich gefördert haben. Ja, auch über spezialisierte KMUs und kleine, ganz kleine sozusagen spezialisierte Unternehmen, aber dann eben auch durch die Privatwirtschaft geschafft haben, das Monopol des Westens und auch, wenn ich Japan, Südkorea mit dazu nehme, von sozusagen ja diesen Allianzen ein Stück weit aufzubrechen. So. Aber wir denken oft, wie gesagt, nur an irgendwie Hightech-Sachen. Und darum geht's ja auch gar nicht. Sondern, also natürlich geht's darum, aber hinten dran ist ja noch viel mehr. Zum Beispiel Energie. Denn was nützen die besten Chips der Welt, wenn die Fabrik, die sie produziert, keinen Strom hat? Ja, ist ja wirklich so. Und das kam jetzt gerade auch wieder im Zuge des Nahostkonflikts hervor. Brandaktuell sozusagen. Und da ist interessant, wie viel Prozent des Energiebedarfs von China wird denn wirklich importiert? Könnt ihr mal überlegen, was will er denn so schätzen, ja? Also die Zahl, die man meistens findet, sind 15%. Das heißt, China deckt auch hier das meiste tatsächlich selbst ab. Und damit unterscheiden sie sich übrigens auch von einigen anderen asiatischen Volkswirtschaften, weil ja gerade in Vietnam, dort sieht es ein bisschen anders aus, ja? Und deswegen ist man dort auch viel empfindlicher, was das ganze Thema angeht, China war jetzt auch bei dem Nahostkonflikt natürlich absolut betroffen. Ja, das hat ihnen überhaupt nicht geschmeckt mit dem Erdöl. Aber ist es so kritisch? Nein. Ja, Erdöl ist kritisch, weil da kommen ungefähr 70% aus dem Ausland, bei Erdgas 40%. Also das ist so eine strategische Achillesferse, keine Frage. Aber China hat dort Reserven und hat ja schon vor Jahren, das haben sie ja nicht jetzt gemacht, vor ein paar Wochen, reagiert zum Beispiel mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Wind und Solar machen übrigens ungefähr 40% der installierten Leistung mittlerweile aus, werden aber noch nicht voll abgerufen und sind natürlich ein Stück weit neuralgische Punkte, denn sie sind unter anderem auch vom Wetter abhängig. Ganz klar, ja. So, und daher, wer sich fragt, was macht China eigentlich, was bauen die gerade aus? Ihr müsst euch keine Zahl merken, merkt euch einfach alles. China baut alles auf, ja. Also da werden gerade irgendwie 30 neue Kernreaktoren gebaut. Es werden weiterhin Kohlekraftwerke gebaut, aber auch eher effizientere, ja. Oder es wird einfach auch die Infrastruktur massiv verbessert über leistungsfähige Netze, Ultrahochspannungsleitungen und so weiter, ja. Das ist ja auch so ein Thema. Das geht dann übrigens auch mehr im Buch um solche Sachen. Was ist eigentlich das Problem? Selbst wenn ich die Energie habe, wo steckt die eigentlich? Wo muss die hin in China, ja? Also sowas. Und das Fazit, was aus so einem Buch so ein bisschen dann rauskommt, ist im Prinzip, dass China sich zu einem brutalen Elektrostaat entwickelt und auch dort immer unabhängiger wird. Ist für mich eigentlich mehr oder weniger ausgemachte Sache. So. Aber es gibt ja noch einen Punkt. Und zwar Essen. Denn ich kann es weiterspielen. Was nützen uns die besten Chips? Was nützen uns, wenn die Anlagen alle florieren und brennen und machen, wenn am Ende die Leute nichts zu essen haben? Denn ja, von den Chips kann man sich nicht ernähren. 3 Euro ins Phrasenschwein. Nee, ernstes Thema. Lebensmittel natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und auch dort ist es für China sehr, sehr wichtig. Und woran man es ablesen kann, ist, dass auch dort mit der Zeit China bewusster wurde, dass sie auch dort sehr anfällig sind. Und ich glaube, dass sie anfällig sind. Das wussten sie im Prinzip. Also die Statistiken waren ja vorher schon da. Aber ich glaube nicht, dass China unbedingt damit gerechnet hat, dass es möglicherweise dort auch Probleme geben kann. Interessant war zum Beispiel der Russland-Ukraine-Krieg. Der hat dafür gesorgt, dass auch dort China nochmal geschärft wurde und gemerkt hat, okay, wir haben hier vielleicht auch Probleme, die mit uns überhaupt nichts zu tun haben möglicherweise, ja. Beispielsweise eben Importe aus der Ukraine oder auch generell. Was ist denn, und das war jetzt auch meine Überlegung, ist eigentlich interessant, wenn irgendwann auch andere Länder wie die USA sagen, also okay, technologisch kriegen wir China nicht mehr klein, ja, dann machen wir einfach hier Agrarprotektionismus, ja. Was sie ja teilweise auch schon angedroht haben, das Problem ist, da kriegen sie China eigentlich nicht mehr so richtig, aber natürlich könnten sie, Thema Soja, Einfluss auf andere Länder nehmen, ja, also China bezieht ja sehr, sehr viel aus Brasilien mittlerweile. Wer kann denn ausschließen, dass die USA es irgendwie schafft, sowas zu unterbinden, wenn sie es denn wollten? Ja, ich will den USA nicht immer sowas unterstellen, aber es geht ja wirklich auch um einfach Risikoabsicherung, ja. Und ja, genau, also Xi Jinping zum Beispiel hat, so der Artikel, den ich hier auch gelesen habe, in dem Jahr 2022, also kurz nach dem Ukraine, Kriegsausbruch hatte im Durchschnitt alle 5 Tage Ernährungssicherheit irgendwie erwähnt. Also schon eine sehr hohe Frequenz, ohne Frage, oder? Und zu dem Zeitpunkt, oder sagen wir Anfang der 2020er Jahre, also nicht genau deckungsgleich mit den 2022er Ängsten, da war es so, dass China circa 1/3 seiner kompletten Lebensmittel importiert hat. Und das ist schon relativ viel, ja? Also deutlich mehr als auch bei der Energie. Und es führte sogar dazu, dass China dort ein Handelsdefizit hat, obwohl sie ansonsten ein fettes Plus dastehen haben, weil sie eben sehr, sehr viel exportieren. Und das hat China natürlich auch gesehen und hat dann, ohne dass wir das so groß mitbekommen oder dass wir viel drüber lesen, findet man auch relativ wenig Informationen jetzt so. Die ist noch nicht so, ja, ist nicht so spannend, ne? Wenn ich sowas jetzt auch erzähle, ich hoffe, ihr seid noch dabei, da liest man nicht so viel drüber. Aber natürlich hat China ganz viel gemacht, auch im Bereich Smart Agriculture oder ja, Biotechnologie spielt natürlich auch dort mit rein, ja. Viel Forschung, ob das jetzt irgendwelche Fermentationssachen sind, kultiviertes Fleisch und so weiter, ja. Und ein Beispiel, was ich gefunden habe, ist, dass man davon ausgeht, dass China möglicherweise bis 2030 den Bedarf an Sojaimporten massiv reduziert also quasi fast unabhängig ist. Und bis 2040 könnte China sogar ein Nettoexporteur werden von Sachen wie Fisch, Meeresfrüchten, Geflügel, weil sie einfach ihre Fleischindustrie so auch skalieren, dass sie sogar eher am Ende noch was abgeben können. Das ist natürlich Wahnsinn. Und dafür brauchen sie ja zum Beispiel auch Soja. Also das ist vielleicht auch nochmal das Hintergrund. Soja ist ja im Prinzip ein reines Veredelungsprodukt. Also es ist ja nicht so nachgefragt in China, weil die jetzt ja jeden Morgen sich eine Tasse Sojamilch reinschießen und zum Mittag ein Sojapudding und abends am besten noch irgendeinen Tofu-Käse. Nee, so ist es ja nicht, sondern es wird im Prinzip ja dann auch für unter anderem Tiernahrung verwendet. Übrigens interessant, mal so ein kleiner Einschuss. Ich bin jemand, der gerne auch mal einen Kaffee trinkt mit was anderem als Milch drin. Und du findest eigentlich in China nirgends Soja als Zusatz. Also wenn, dann ist es Hafermilch. Wenn du jetzt irgendwie zu Starbucks oder, ich gehe selten zu Starbucks, aber dann zu irgendeinem Café gehst, dann haben die mittlerweile sehr oft auch, sozusagen Milchersatzprodukte, aber fast nie Soja. Das ist dort eigentlich nicht Teil der Kultur. Auch wenn du in den Supermarkt gehst, haben die gar nicht so oft Sojamilch, wie du denken würdest, weil das eigentlich für die ein ganz anderes Produkt ist. Also Sojamilch machen die entweder zu Hause oder sie kaufen es bei speziellen Läden, ob es ja so Frühstücksläden sind oder spezielle Tofu-Fachverkäufer. Aber bei uns ist ja eigentlich Sojamilch ganz anders irgendwie gedacht, viel industrieller. Und das ist in China eigentlich gar nicht so. Also wenn, dann sind die eher so bei Hafermilch, mittlerweile auch mal eine Mandelmilch oder so. Fand ich interessant, weil ich das immer so, ja, gedacht, wo ist die hier? Es kann doch nicht sein, dass es hier nicht gibt. Und bei uns sind die Regale voll. Also nur mal so als interessanter kleiner Einschub, ja. Aber zurück zu den anderen Themen. Also, wenn China die Nahrungsmittelentkopplung so durchsetzt wie sozusagen die Energie bei der Industriepolitik, dann wird das den globalen Agrarmarkt, glaube ich, auch nochmal auf den Kopf stellen. Also es ist ja heute schon so, dass wir mehr aus China importieren dort, als wir denken. Stichwort Tomaten, Knoblauch, ja, da kommt ja ganz, ganz viel aus China. Manchmal wird es dann verarbeitet. Die wenigsten gehen jetzt zu den Biohändlern und werden dort natürlich frische Tomaten aus China finden, aber ja, auf eurer Pizza, die ihr heute Abend von Dr., ich würde sagen Dr. Wagner, aber es ist doch Dr. Edgar und Wagner, oder? Wagner ist was anderes. Ja, okay, sieht man mal, wie lange ich schon nicht mehr in Deutschland solche Produkte konsumiere. Ihr wisst, was ich meine. Also dort ist ganz klar, die Industrie wird ganz, ganz viel, auch die Italiener, die beziehen ja ganz, ganz viel Tomaten aus China. Und wenn China das auf das nächste Level hochfährt, ja, das gilt für die Chips. Ich rede jetzt nicht von Kartoffelchips, sondern von Halbleitern. Das gilt für ganz viele Agrarprodukte. Dann wird das auch nochmal viel attraktiver. Und dann werden wir auch dort viel mehr chinesische Produkte noch bei uns sehen. Vor allem, wenn die Konsumenten immer kostenempfindlicher werden. Und das Gefühl habe ich schon. Ja, also, das mal so ein paar Einblicke zum Thema Unabhängigkeit. Finde ich immer sehr, sehr spannend, darüber auch mal zu sprechen. Vielleicht nochmal als Abschluss ganz kurz. Ich habe jetzt heute fast nur von Unabhängigkeit gesprochen, aber das zielt ja wirklich sozusagen auf einen kritischen Punkt ab. Ja, also dort, wo Abhängigkeiten zur Waffe werden könnten. Von was ich ja ganz oft spreche, ist auch Autonomie. Und das bedeutet eher, handlungsfähig zu bleiben. Ja, also das heißt, man ist schon noch vernetzt, aber hat sozusagen die Wahl. Man ist nicht erpressbar. Und das ist das, was China anstrebt. Autonomie, ja. Auch wenn ich den Begriff vielleicht nicht immer so verwende. China will autonomer werden. Und dann gäbe es theoretisch noch ein extremes Ziel, das ist die Autarkie. Das wäre eine vollständige Selbstversorgung. Ja? Also wenn du jetzt die Koffer packst, auf eine Insel gehst und sagst, ich brauche gar nichts mehr, ja, ich komme so komplett klar. Aber das ist für eigentlich kein Land realistisch, insgesamt schon mal gar nicht, aber auch in fast keinem einzelnen Bereich. Aber da würde ich sogar sagen, kann China, ohne dass sie es vielleicht wollen, in gewissen Bereichen relativ autark werden, aber darum geht's. Es geht um Autonomie letztendlich, ja. Also, das so meine Einordnung. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, mach's gut. Xia. Hui. Tschüss.